Ein Minister steht mir bei und muss dann selber gehen. Im Oktober 1992 hatte ein Oberstaatsanwalt die Anklageschrift gegen mich fertig. Mir wurde vorgeworfen, die Heilkunde ausgeübt zu haben, ohne zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt zu sein und keine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz zu haben. Es war von 19.000 Fällen die Rede, was, wäre meine Situation nicht so ernst gewesen, nur als Witz gedeutet werden konnte. Um für so viele Menschen die notwendige Zeit aufbringen zu können, hätte ich mich klonen lassen müssen. Abgesehen davon, dass die Behandlung von so vielen schon von den Räumlichkeiten her unmöglich gewesen wäre. Woher die Staatsanwaltschaft diese Zahl hatte, weiß ich nicht. Im Computer, der auch beschlagnahmt worden war, standen ungefähr 1500 Adressen. Dass jeder drin war, der mal angefragt hatte und der möglicherweise irgendwann mal benachrichtigt werden wollte und sollte, interessierte die nicht. Wohl aber das Finanzamt, das mir aufgrund der behördeninternen Zahlen, es lag ja bisher nur die Anklageschrift vor, eine Verhandlung gab es noch nicht, einen Steuerbescheid über 100.000 Mark zustellte. Man hatte meine Einnahmen einfach geschätzt. Beweisen Sie doch das Gegenteil, war die brutale Antwort auf meine Einwände, dass es in der fraglichen Zeit höchstens 500 Behandlungen gegeben und dass ich in manchen Fällen gar nichts kassiert habe, so wie ich es bis heute bei Leuten mit geringem Einkommen halte. Danach solle man sich mal erkundigen, war mein Vorschlag. Die Antwort darauf: Wer sagt denn, dass die Leute nicht mit Ihnen unter einer Decke stecken? Und dass unsere Zahlen nicht stimmen, müssen Sie uns beweisen. Die Beamten der Finanzbehörde wussten ganz genau, dass ich das nicht konnte. Also musste ich der Zahlungsforderung entsprechen. Doch wie? Damals hatte ich pro Sitzung 50 Mark genommen. Das reichte, wenn man mal die Kosten und die in Südtirol eingeschränkten Behandlungszeiten berücksichtigt, mit Mühe gerade für das Alltägliche, für meine Kosten und die Ausbildung meines Sohnes. Um Ralf die Schwierigkeiten mit den Behörden zu ersparen, verständigten wir uns darauf, dass er eine grundsolide Ausbildung zum Heilpraktiker durchlaufen sollte. Die konnte ich ihm glücklicherweise finanzieren. Inzwischen steht er auf eigenen Füßen und betreibt eine gutgehende Praxis im westfälischen Hamm. Doch damals, als mich die Keule des Finanzamtes traf, konnte ich nicht ahnen, dass für Ralf alles gut ausgehen würde. Ich war damals wie gelähmt und sah mich von allen Seiten umzingelt und bedrängt. Nicht nur, dass ich als Betrüger an der Volksgesundheit angeprangert wurde, nun drohte mir auch noch der Schuldenturm. Ich hatte großes Glück im Unglück, denn ein Bekannter, der in der Finanzbranche tätig war, wies mir einen gangbaren, wenn auch langwierigen Weg aus der Klemme. Die Anklageschrift wurde übrigens vom Landgericht Münster erstellt, nicht von einem Amtsgericht. Das war für meine frevelhaften Taten wohl zu unbedeutend. Nein, ein Landgericht musste es sein, also jene Instanz, die sich normalerweise mit Großbetrügern, Totschlägern und Kriminellen ähnlichen Kalibers beschäftigt. Wenn ich bis dahin noch Zweifel hatte, so wusste ich nun, für welch schlimmen Finger man mich wirklich hielt. Das war für mich sehr deprimierend. Ich fühlte mich sehr ungerecht behandelt, im Nachhinein auch heute noch. Wer weiß, wie die Sache ohne Dr. W., den vorsitzenden Richter am Landgericht Münster, weitergelaufen wäre. Der war nämlich ganz anderer Meinung als der Staatsanwalt und machte auch keinen Hehl daraus. So konnten die Strafverfolger, wie auch meine Freunde in einen und ich, zu Weihnachten 1992 in der größten deutschen Boulevardzeitung seine Meinung nachlesen. Er ist kein Verbrecher. Die Justiz hat keine Zeit, sich mit Nichtigkeiten zu beschäftigen. Was dem Beschuldigten vorgeworfen wird, ist aus Sicht eines vernünftigen Bürgers nicht zu beanstanden. Dass Herr Drewermann irgendjemandem in irgendeiner Weise geschadet hat, ist der Anklageschrift nicht zu entnehmen. Dass die Staatsanwaltschaft diese Schelte nicht auf sich beruhen lassen und das Verfahren weiter betreiben würde, war mir nach ihrem bisherigen Vorgehen klar. Ebenso war ich mir der Tatsache bewusst, dass man auf Versprechungen von Politikern nicht viel geben konnte. Auch wenn ein paar Wochen zuvor einer zugesagt hatte, sich um meinen Fall zu kümmern, Jürgen Möllemann, der damalige Bundeswirtschaftsminister. Er hatte sich, falls einen erneut beim Wettbewerb um das schönste Dorf Deutschlands ausgezeichnet werden sollte, für einen Frühschoppen angekündigt und hielt Wort. Was an sich noch keine große Sache war, denn es gab in der Dorfgemeinschaft etliche, die die FDP unterstützten. Und als Abgeordneter des Wahlkreises Warendorf stand es Müllermann ohnehin gut zu Gesicht, sich vor Ort blicken zu lassen. Bei dem typisch westfälischen Frühschoppen war ich zwar auch dabei, hatte aber mit ihm keinen Kontakt. Einer aus der Runde sprach Müllermann an.
»Hören Sie mal«, sagte er und zeigte auf mich. »Das ist unser Rolf. Wir haben da ein Problem. Da sollten Sie sich mal drum kümmern.«
Müllermann ließ sich meinen Fall schildern und meinte abschließend, man solle doch mal was zusammenstellen, damit er sich genauer informieren könnte. Also schickte ich ihm dann eine Mappe mit dem behördlichen Schriftverkehr und Kopien von Zeitungsartikeln. Ich hatte die Sache schon fast vergessen, weil man ja, wie gesagt, sowieso nicht daran glaubt, dass sich Politiker für einen einsetzen. Doch Ende des Jahres platzte die Bombe. Dem Stern war ein Brief Jürgen Möllermanns zugespielt worden, der nun publik wurde und für Furore in der Parteien- und Medienlandschaft sorgte. Möllermann hatte an den Oberkreisdirektor in Warendorf unter anderem geschrieben: »Ich halte es nicht für überzeugend, einem Mann diese Tätigkeit zu untersagen, der vielen Menschen anscheinend geholfen hat, an den viele Menschen glauben. Ich würde es sehr begrüßen, wenn so ein Weg gefunden wird, der es Rolf Drewermann gestatten würde, in Zukunft weiter seine Tätigkeit hier in Deutschland und nicht etwa im Ausland auszuüben. Viele Menschen würden neue Hoffnung schöpfen und Zuversicht gewinnen.«
Möllermann hatte also tatsächlich Wort gehalten und damit sich selbst sehr geschadet. Er war ja kein Bequemer in der Politik und hatte im Kabinett und auch in der eigenen Partei ausreichend Gegner, die nun die Chance ergriffen, ihn abzusägen. Erst stand er im Mittelpunkt der Affäre um Einkaufswagenchips und nun diese Geschichte mit einem sogenannten Wunderheiler. Man stelle sich das mal für einen Bundesminister und Vizekanzler vor. Bei der Kampagne gegen Jürgen Möllermann schreckte man auch nicht vor Verleumdungen zurück. Die übelste Lüge war die, dass er von Amts wegen in ein schwebendes Verfahren eingegriffen habe, weil der bewusste Brief auf seinem Ministerpapier verfasst gewesen sein soll. Ich habe eine Kopie davon. Es war sein privater Briefbogen. In seiner Rede, die er zum Abschied aus dem Ministeramt im Bundestag hielt, betonte er übrigens, dass er sich immer wieder für mich einsetzen würde. Danach kam er noch einmal in unsere Dorfkneipe. Auch wenn er nicht mehr Minister sei, könne er trotzdem noch einen ausgeben, meinte er, und warf ein paar Lokalrunden. Die versammelte Dorfgemeinschaft dankte ihm dafür, dass er sich für mich eingesetzt hatte. An dem Tag haben wir uns erstmals getroffen und ein paar Worte gewechselt. Ich bedankte mich auf meine Weise. Ich überreichte ihm eine Pio-Statue.